Ja, auch von mir nochmal Dankeschön, dass ihr alle da seid. Ich bin Psychologe an der Sportwissenschaftlichen Fakultät und springe, wie gesagt, für meinen Forschungsbereichsleiter Markus Reichert ein. Ich bin Doktorand bei Markus Reichert, ich bin es nicht ganz so gewohnt, vor so vielen Leuten zu sprechen. Deswegen verzeihen Sie mir, wenn ich mich vielleicht hier und da nochmal verhaspel. Ich gebe mein Bestes. Genau, bei mir geht es auch um Bewegung und zwar um den Zusammenhang zwischen Bewegung und psychischer Gesundheit. Das ist das, was wir bei uns im Forschungsbereich untersuchen. Bevor ich Ihnen vorstelle, wie wir das untersuchen und was wir dabei herausfinden, möchte ich kurz auf ein Problem aufmerksam machen, was sicherlich die meisten schon mal gehört haben. Und zwar ist das die Inaktivität. Heutzutage, vor allem in der westlichen Welt hier, ist Inaktivität ein Riesenproblem. Inaktivität wird verglichen mit Risikofaktoren wie Rauchen und auch Adipositas. Die meisten nicht übertragbaren Krankheiten resultieren aus ungesunden Lebensweisen in Verbindung mit Bewegungsmangel. Und die Nicht-Einhaltung der Aktivitätsempfehlung ist jedes Jahr auch für ziemlich viele Tode mitverantwortlich. Inaktivität ist also ein Riesenproblem, gerade hier bei uns in der westlichen Welt. Und doch wissen wir, dass Aktivität ziemlich gut ist eigentlich. Wir wissen ja, wenn wir uns bewegen, wenn wir aktiv sind, hat es viele positive Auswirkungen. Zum einen in Therapien können mit Sporttherapien viele verschiedene chronische Erkrankungen behandelt werden, körperliche, aber auch psychische Erkrankungen. Und wir sehen auch, dass Aktivität, vor allem Sport, uns glücklich machen kann. Hier in der Mitte sehen Sie, wahrscheinlich ganz weit hinten sehen Sie das nicht mehr so gut, deswegen versuche ich das mal zu beschreiben. Sehen Sie Bewertungen, wie glücklich verschiedene Aktivitäten machen, in einer Stichprobe von über 2000 Erwachsenen. Und da ist die Aktivität hier dargestellt, ganz unten, rot eingekreist, recht weit rechts, also bewertet, als dass sie einen recht glücklich macht. Also Aktivität ist gut, das wissen wir aus verschiedenen Studien und doch sehen wir, dass wir uns nicht genügend bewegen, dass wir nicht aktiv genug sind. Wir verbringen gerade hier in der westlichen Welt den Großteil oder die meisten verbringen den Großteil der wachen Zeit sitzend. In den USA sind 80% der Erwachsenen und Jugendlichen nicht ausreichend aktiv und insgesamt, wenn man die Inaktivität so, wenn man so schätzen würde, wie viel Kosten deswegen auf unsere Gesundheitssysteme zukommen, ist man bei einem Wert von über 50 Milliarden Dollar weltweit. Also Inaktivität ist ein Problem und Aktivität hilft uns, aber warum sind wir denn dann so inaktiv, wenn wir doch wissen, dass das gut ist? Und in den Bewegungswissenschaften greifen wir da auf einen Ansatz von Daniel Kahnemann zurück, um das zu versuchen zu erklären. Vielleicht kennt es der eine oder die andere. Und zwar hat der Daniel Kahnemann, Nobelpreisträger, den Ansatz populär gemacht, dass unser Handeln, unsere Gedanken, die wir treffen, unsere Entscheidungen, die wir treffen, auf zwei grundverschiedenen Prozesstypen basieren. Wir haben da einmal den, hier natürlich ganz simplifiziert dargestellt, wir haben den einen Prozesstyp, da geht es darum, dass wir Handlungen und Entscheidungen treffen, analytisch begründet, rational, logisch. Und der andere Prozesstyp, da geht es darum, dass wir handeln und Entscheidungen treffen, basierend auf Affektion, auf Impulsivität, auf Entscheidungen, die eben nicht rational begründbar sind. Das heißt, Affekt, Stimmung, Emotionen spielen da eine große Rolle. Und das ist eben auch die Idee in vielen bewegungswissenschaftlichen Modellen, dass nicht nur das Logische, das Rationale eine wichtige Rolle spielt. Wenn wir alle Menschen, wenn wir logische, rationale Wesen wären, dann würden wir uns bestimmt ganz gesund bewegen, ernähren und hätten weniger Probleme, sind wir aber nicht. Wir treffen Entscheidungen auch aus dem Affekt heraus, oft auch irrational und eben basierend auf Stimmung und Emotionen. Und auf dieser Idee beruht unsere Forschung, unser Forschungsansatz. Und bevor ich euch erkläre, was wir so untersuchen und wie wir das untersuchen, auch was wir herausfinden, möchte ich euch noch zeigen, dass die Forschung zu den Zusammenhängen zwischen körperlicher Aktivität und Psyche, das ist ja nichts Neues. Das gibt es schon ganz lange und viele Studien finden im Labor statt. Das ist auch wichtig. Wir können viele wichtige Dinge im Labor untersuchen, haben eine kontrollierte Umgebung, können ganz gezielt bestimmte Dinge messen, die wir im Alltag natürlich nicht messen können, ne? Also gerade hier auf dem Brain Day ist uns bewusst, dass wir nicht ein MRT mit in den Alltag tragen können, ne? Also dafür müssen wir ins Labor gehen. Der kleine Nachteil ist aber, dass im Labor natürlich Prozesse nicht so realgetreu dargestellt werden können wie im echten Leben, im normalen Leben. Und vielleicht kennt der ein oder die andere das Phänomen White-Coat-Effekt. Im Deutschen hat es den reizenden Namen Weißkittel-Hypertonie. Wer medizinisch bewandert ist oder wer das vielleicht schon mal gehört hat, der weiß vielleicht, was es damit auf sich hat. Vielleicht mal für mich einfach aus Interesse, wer hat das schon mal gehört? Einmal Hand heben, wer kann damit was anfangen? Das sind einige, ne? Also für alle, die das noch nicht gehört haben, das zeigt das Phänomen, dass wenn Blutdruck gemessen wird, dass wir bei vielen Menschen, dass der Blutdruck in der Praxis, in Kliniken deutlich höher ist, als wenn man den zu Hause messen würde. Allein aufgrund der Anspannung, vielleicht Nervosität, der angespannten Situation in Praxen und Kliniken kann es dazu führen, dass der Blutdruck da höher ist als zu Hause. Und dadurch wird Bluthochdruck vielleicht das ein oder andere Mal diagnostiziert, obwohl das zu Hause im Alltag gar nicht der Fall sein sollte. Das heißt, worauf ich hinaus will, Laborforschung ist wichtig, aber sie kann nicht genau die Realität abbilden, wie sie so im Alltag stattfindet. Und da setzt unsere Forschung ein und wie, das erkläre ich gleich. Ich möchte auch noch mal ganz kurz auf Querschnittsstudien eingehen. Vieles, was wir wissen, basiert auf Querschnittsstudien. Vielleicht dazu auch noch ein ganz kurzer methodischer Exkurs, weil das nicht alle wissen, was sind jetzt Querschnittsstudien. Einfach runtergebrochen sind Querschnittsstudien, also vor allem in der Psychologie sehr beliebt, Studien, wo Personen oder Personengruppen miteinander verglichen werden, also untereinander, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn ich jetzt Daten von Ihnen allen hier im Raum hätte und das miteinander vergleichen würde, Zusammenhänge untersuchen würde, das wäre eine Querschnittsstudie. Und was fatal sein kann, ist, wenn man Zusammenhänge, Ergebnisse, Daten aus Querschnittsstudien, wenn man die nimmt und auf Individuumsebene bezieht. Das nennt man Ecological Fallacy, ökologischer Fehlschluss im Deutschen. Lassen Sie mich das vielleicht an einem Beispiel erklären, dann ist das ein bisschen intuitiver. Angenommen, wir untersuchen mit einer Querschnittsstudie den Zusammenhang zwischen Blutdruck, bleiben wir beim Beispiel Blutdruck, und körperlicher Aktivität. Also angenommen, ich habe jetzt von Ihnen allen hier Werte, Blutdruckwerte und eine Einschätzung, wie aktiv Sie so im Alltag sind, dann würde man wahrscheinlich einen Zusammenhang erkennen, der ungefähr so aussieht. Wir haben rechts Menschen, die sind recht fit, die sind körperlich aktiv, die bewegen sich viel, die haben tendenziell, ne, hier ist vereinfacht dargestellt, ein bisschen geringeren Blutdruck im Durchschnitt als Menschen, die nicht ganz so aktiv sind, hier links dargestellt. Ne? Also Menschen, die im Alltag vielleicht viel sitzen aus beruflichen Gründen oder was auch immer, die haben im Durchschnitt wahrscheinlich ein bisschen höheren Blutdruck als Menschen, die sportlich sehr aktiv sind. Das heißt, wir haben einen negativen Zusammenhang und die Ecological Fallacy, den ökologischen Trugschluss, den würde ich jetzt begehen, wenn ich sage, dieser negative Zusammenhang, der existiert auch auf Individuumsebene. Wenn ich also sage, wenn ich in Situationen mich bewege und aktiv bin, dann habe ich einen geringeren Blutdruck, als wenn ich in Situationen gerade chille, mich ausruhe und nichts tue. Das ist natürlich nicht der Fall, das wissen wir. Wenn wir auf Individuumsebene gucken, also wenn wir Daten betrachten pro Person, dann sehen wir bei dem Beispiel einen Zusammenhang, der natürlich andersrum ist. Wir sehen, dass in Situationen, wo wir uns bewegen, wo wir unseren Kreislauf ankurbeln müssen, ne, Treppen steigen, da ist unser Blutdruck natürlich höher, da pumpen wir, als in Situationen, wo wir uns ausruhen. Und das gilt natürlich für die Menschen, die nicht so aktiv sind, wie auch für die Menschen, die sehr körperlich aktiv sind. Was ich damit sagen möchte, ist, wenn wir uns Zusammenhänge innerhalb von Menschen angucken möchten, gerade psychologische Zusammenhänge, dann ist es hilfreich, wenn wir die auch auf Individuumsebene untersuchen, zum Beispiel mit mit vielen Daten zu mehreren Zeitpunkten, um dann Zusammenhänge innerhalb von Probanden und ProbandInnen zu untersuchen und nicht zwischen Probanden. Und da setzt unsere Forschung an. Wir untersuchen, und das machen wir in vielen Studien, oft in Kombination auch mit Laborforschung und auch mit neurowissenschaftlichen Forschung, wir untersuchen Zusammenhänge im Alltag. Das ist unsere Idee. Das heißt, also wir sehen hier links einen kleinen Sensor am Gürtel. Das können Sie auch gerne bei unserem Stand hinten nochmal selber ausprobieren. Das ist ein sogenannter Accelerometer, ein Beschleunigungssensor. Damit können wir körperliche Aktivität messen. Damit können wir sehen, wie aktiv jemand gerade im Alltag ist und wie viel Sport gemacht wird. Und gleichzeitig erfassen wir im Alltag mit Smartphone, also mit Handy-Fragebögen, psychologische Konstrukte, zum Beispiel Stimmungen, die können wir natürlich nicht so leicht messen einfach, wir können nicht ins Gehirn gucken, die müssen wir noch mit Smartphones erfassen. Das heißt, wir befragen im Alltag mehrfach pro Tag, wie geht's dir gerade, wie wach bist du gerade, wie fit fühlst du dich gerade, ne? Fühlst du dich gerade wohl, unwohl, bist du gerade energiegeladen oder eher schlapp? Ich kann gerne hinterher noch Fragen beantworten. Ich bin auch nachher noch lang genug am Stand, da können Sie gerne auf mich zukommen. Wir erfassen also körperliche Aktivität im Alltag, da wo sie es uns interessiert, und erfassen auch psychische Gesundheit, viele psychische Variablen auch im Alltag mit diesen Smartphones. Das heißt, wir gehen rein, da wo es uns interessiert im Alltag, erfassen das in Echtzeit. Also wir fragen, wie geht's dir jetzt gerade? Nicht, wie hast du dich vorhin gefühlt, als du Sport gemacht hast, sondern wie geht's dir jetzt gerade? Versuchen es so objektiv wie möglich, objektiv in Anführungszeichen, ist immer ein schwieriges Wort in der Wissenschaft. Wir versuchen das so objektiv wie möglich zu erfassen. Ne? Also deswegen benutzen wir gerätebasierte Messungen wie die Accelerometer und beziehen auch Kontextfaktoren mit ein. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und als Beispiel, so, wie sowas dann aussieht, das sind jetzt Rohdaten, das können Sie sich auch selber bei uns am Stand gleich nochmal angucken. Das sind Daten von einem Accelerometer, also von einem Beschleunigungsmesser. Da sehen wir Aktivitätsdaten über eine Woche. Und da sehen wir direkt ein Muster, das ist leicht zu erkennen. Und zwar sehen wir hier, in der Nacht sind wir natürlich deutlich weniger aktiv. Der Proband war es in der Nacht auf jeden Fall als an Tagen. Und wenn wir da jetzt reinzoomen, auf einen Tag sehen wir auch, es gibt Zeiten, da ist man ein bisschen aktiver und Zeiten, da ist man ein bisschen weniger aktiv. Und wir verknüpfen diese Aktivitätsdaten mit den Daten, die wir über die Smartphones erfassen. Das können Sie sich dann in etwa so vorstellen, wir haben dann mehrere Messzeitpunkte pro Tag und fragen dann psychologische Variablen, ne, Stimmung, Emotionen, wie geht es dir gerade, und können die dann in Relation, in Zusammenhang pro Proband, also innerhalb von Probanden, mit der Aktivität setzen. Das heißt, wir untersuchen dann, wie wirkt sich die Aktivität vor den Befragungen auf die jeweiligen psychologischen Variablen aus und wie wirkt sich auch die psychologischen Variablen, also die Stimmung, wie geht es mir gerade, der Affekt, wie wirkt sich das auf die Aktivität danach aus. So, und hier sehen wir zum Beispiel am Beispiel ganz rechts, da schlägt die türkise Linie sehr stark aus, da wurde wahrscheinlich Sport gemacht. Kontext ist bei uns auch wichtig, gerade weil wir nicht im Labor forschen. Spielen ja viele Faktoren mit rein, die es zu beachten gibt. Und in unserer Forschung, im ambulanten Assessment, so nennen wir das, also in der Datenerhebung im Alltag, nehmen wir zum Beispiel auch Kontextfaktoren wie die Lokalität, GPS-Daten mit auf. Denn es ist sicherlich unterschiedlich, wenn wir gerade draußen im städtischen Umfeld sind und es regnet, oder wir sind gerade draußen im Grünen und es scheint die Sonne. Das nimmt ja alles Einfluss auf unsere Stimmung und das versuchen wir natürlich mit zu berücksichtigen. Und das ist nur ein Beispiel von vielen situativen, kontextbezogenen Variablen, die wir versuchen mit in unsere Analysen, in unsere Zusammenhangsanalysen mit aufzunehmen. Und was dabei herauskommt, das ist sehr heterogen. Ne? Also dadurch, dass es natürlich nicht so kontrolliert wie in einem Labor ist, aber diese Effekte, die ich hier jetzt gelistet habe, basieren jetzt auf einer Studie mit 106 Erwachsenen. Das ist das, was wir recht häufig sehen in ziemlich vielen Studien, die diese Alltagsforschung anwenden. Und da sehen wir zum einen hier über der Linie Exercise, also Sport, und unter der Linie Non-Exercise Activity, also Alltagsaktivitäten. Denn wir können mit unseren Daten, die wir haben, recht schön reinzoomen und untersuchen, wie sich verschiedene Aktivitäten denn auf unsere Stimmung auswirken. Und wir unterscheiden im Üblichen zwischen Sport, also Aktivität, die wir bewusst ausüben, ne, um zum Beispiel Joggen, Radfahren gehen, um uns fit zu halten, oder Fußball spielen, Und Alltagsaktivitäten, wie einfach mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, die Treppen hochgehen und nicht den Fahrstuhl nehmen, solche Alltagsaktivitäten, die nehmen in unserem normalen Alltag natürlich viel mehr Raum, viel mehr Zeit ein als Sport. Und deswegen ist das für uns natürlich sehr relevant. Und wir sehen da differenzielle, ganz unterschiedliche Effekte. Was wir häufig sehen, ist das Sport, also wenn wir gerade Sport gemacht haben, dass wir uns danach ein bisschen besser fühlen. Also wir nennen das Valenz. Uns geht es dann ein bisschen besser, wir fühlen uns wohler und zufriedener und auch ein bisschen gelassener. Bei Alltagsaktivitäten unter der gestrichelten Linie hier sehen wir andere Auswirkungen. Da sehen wir, dass Alltagsaktivität und zwar in einem ziemlich großen Ausmaß zu mehr Energie führt. Vielleicht kennen Sie das persönlich als Anekdote, wenn man viel rumliegt und rumsitzt, dann fühlt man sich vielleicht manchmal ein bisschen schlaffer und träger, als wenn man gerade ein bisschen zu Fuß unterwegs war. Und das sehen wir auch in unseren Daten. Das heißt, Alltagsaktivität, einfach mal ein bisschen aufstehen, mal die Treppe gehen, diese Aktivitäten, die eben hier und da stattfinden, die führen dazu, dass wir uns danach ein bisschen energiereicher fühlen, ein bisschen wacher, als wenn wir einfach nur rumsitzen und rumliegen. Und das ist was, also gerade diese Energie, die gesteigert ist durch Alltagsaktivität, das ist was, das wir in vielen Studien sehen, die ähnliche Methoden anwenden. Hier sehen wir eine Zusammenfassung von Studien, über 60 Studien, die ähnliche Methoden benutzen, also auch ambulantes Assessment und dann Zusammenhänge zwischen körperlicher Aktivität und psychischer Gesundheit untersuchen. Und da sehen wir ganz viele verschiedene Effekte. Ich habe jetzt hier mal so ein paar gelistet, das werden Sie jetzt nicht alles lesen können, das ist auch nicht so wichtig. Wir sehen aber zusammenfassend, dass es ganz viele verschiedene Assoziationen, also Zusammenhänge gibt. Wir sehen, dass generell Aktivität, vor allem Alltagsaktivität, positive Effekte auf unsere Stimmung hat und Inaktivität negative. Und ein Effekt ist da hervorzuheben, der ist in 60 der Studien, also in fast allen Studien, die da untersucht wurden, fast immer da gewesen. Und zwar sehen wir das hier oben an dem blauen Pfeil. Wir sehen, dass Aktivität oben dargestellt und Inaktivität unten dargestellt. Aktivität führt zu deutlich mehr Energie im Alltag, also Alltagsaktivität. Und das ist über fast alle Studien, die da zusammen untersucht wurden, herausgefunden worden. Das heißt, was ich damit sagen will, ich wurde ja gerade gefragt, vielleicht kann ich euch empfehlen, alle jetzt mal einen Triathlon zu machen, dann fühlen wir uns wohler und das ist gut für unsere Gesundheit. Was wir herausfinden, ist, dass allein Kleinigkeiten und Alltagsaktivitäten schon einen riesen Effekt haben können. Also wenn wir einfach mal ein bisschen aufstehen und rumgehen, wenn wir mal eine Treppe gehen und nicht den Fahrstuhl, kann das schon sehr tolle Effekte nicht nur für unseren Körper, sondern auch für unsere Psyche haben. Wir fühlen uns energiereicher, wir fühlen uns ein bisschen besser, wir fühlen uns ein bisschen wohler. Schon diese Kleinigkeiten, diese Alltagsaktivitäten, das sehen wir in unseren Daten, in Echtzeit, im Alltag, haben einen positiven Effekt. Inaktivität hat dann einen negativen Effekt, das sehen wir hier unten, ne? Orange dargestellt, da fühlen wir uns ein bisschen schlapper, wenn wir nur rumliegen meistens und fühlen uns nicht ganz so energiegeladen und wach. Wir sind ja hier auf dem Brain Day und deswegen bringe ich jetzt auch noch eine Folie mit Gehirnforschung. Und zwar verknüpfen wir diese ambulanten Daten, also die alltagserfassten Daten, auch mit neurowissenschaftlichen Daten. Und was wir hier sehen, ist eine Interaktion. Lassen Sie mich das vielleicht mal runterbrechen. Wir sehen hier links dargestellt den Zusammenhang, den ich gerade erklärt habe. Alltagsaktivität, horizontal auf der X-Achse dargestellt, und Energie, also Energiebefinden, wie energiereich fühlen wir uns gerade, auf der Y-Achse dargestellt. Und wir sehen einen positiven Zusammenhang. Wenn wir uns bewegen im Alltag, wenn wir aktiv sind, dann fühlen wir uns meistens ein bisschen energiegeladener, als wenn wir nur rumhängen, wenn wir nicht so aktiv sind. Eine Interaktion heißt, dieser Zusammenhang, der hängt von etwas ab, und zwar in dem Fall vom subgenualen anterioren singulären Cortex, in kurz subgenualen ACC. Das ist eine Hirnregion, die oft auch mit psychischen Erkrankungen in Verbindung steht, vor allem mit Erkrankungen wie der Depression, wo es um Emotionsregulation geht, um das Verarbeiten von Stimmungen etc. Und was wir hier sehen, ist, dass diese Effekte, also die Effekte von Alltagsaktivität auf Energie, unterschiedlich sind für zwei verschiedene Subgruppen. Und zwar haben wir einmal die Gruppe mit einem sehr mit einem ausgeprägten subgenualen ACC, hier dargestellt mit der gestrichelten Linie. Da sehen wir auch einen positiven Zusammenhang. Wir sehen aber auch, dass der Zusammenhang für die ProbandInnen mit der durchgezogenen Linie deutlich stärker ist. Das nennt man Interaktion. Das heißt, die Menschen, wo der subgenuale ACC nicht ganz so ausgeprägt ist, das heißt vulnerable Gruppen, Menschen, die anfälliger sind für vielleicht psychische Erkrankungen wie Depressionen, haben einen stärkeren Effekt von Alltagsaktivitäten auf Energie. Das heißt, die fühlen sich deutlich schwacher und energieloser, wenn sie nicht so aktiv sind im Alltag. Und wiederum auch deutlich energiegeladen und wacher, wenn sie dann ein bisschen aktiv sind. Wohlgemerkt, wir gucken jetzt hier nur auf Alltagsaktivität, ne? Nicht auf Sport, nicht auf Triathlon und andere sportlich Aktiven, sondern kleine Alltagsaktivitäten in unserem normalen Leben. Und die haben schon tolle Auswirkungen auf unsere Psyche, in dem Fall Energiegeladenheit. Und Energiegeladenheit, also wie wach, wie energiereich wir uns fühlen, das ist was ziemlich Elementares. Das steht auch mit vielen psychischen Erkrankungen in Verbindung. Das ist ein Symptom zum Beispiel von Depressionen, dass wir uns energiegeladen und motivationslos und schwach fühlen. Und das ist natürlich schön zu sehen, wenn wir Effekte im Alltag sehen von Non-Exercise Activity, also Alltagsaktivitäten. Das sehen wir auch für verschiedene klinische Subgruppen. Hier ein kleines Beispiel auch von Menschen mit Essstörungen. Da sehen wir auch Effekte, wie gerade und wie vorher schon gezeigt, Non-Exercise Activity, also Alltagsaktivitäten, führen dazu, dass die ProbandInnen sich wohler gefühlt haben und vor allem deutlich energiegeladener im Alltag. Warum untersuchen wir das überhaupt? Zum einen, weil es uns interessiert, aber auch, weil wir natürlich irgendwann dann was für die Praxis schaffen wollen. Und die Idee ist, dass wir anhand von unseren Daten, also von unseren im Alltag erfassten Daten, irgendwann Interventionen, Handlungsempfehlungen aussprechen können für bestimmte Gruppen. Und zwar ganz individualisiert, weil wir gucken uns Zusammenhänge für verschiedene Personen an, also Zusammenhänge auch innerhalb von Personen. Und die Idee ist dann, dass Interventionen, Handlungsempfehlungen ausgesprochen werden können, ganz individuell für verschiedene Personen. Also für den einen hilft vielleicht das andere, für die andere hilft vielleicht das andere. Und das kann auch noch unterschiedlich sein, wann und wo man so eine Intervention durchführt. Das heißt, die Idee ist, dass es irgendwann Interventionen über Smartphones, über Handys gibt, die auf Evidenz, auf wissenschaftlichen Studien basieren, und zwar die ganz individualisiert sind, die dann geschaltet werden zu einem Zeitpunkt, zu einem Ort, wann diese Intervention dann auch am effektivsten ist. Und als kleiner Ausblick, wie es dann bei uns in der Forschung weitergeht, das ist aus einem aktuellen Projekt. Da versuchen wir genau das dann umzusetzen. Wir haben 4 verschiedene Arbeitspakete, das müssen wir jetzt nicht alles lesen, ich stelle Ihnen das kurz vor. Im Arbeitspaket 1 untersuchen wir Hirnnetzwerke, um zu identifizieren, welche Personen besonders profitieren von verschiedenen Interventionen. Und in Arbeitspaket 2, also hier der zweite Kasten, da untersuchen wir mit Hilfe von verschiedenen Datenanalysen, unter anderem auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, untersuchen wir dann, an welchem Ort und zu welchen Zeitpunkten denn solche Interventionen am effektivsten, am hilfreichsten sind. Und im Arbeitspaket 3 untersuchen wir dann aktiv mit Experimenten im Alltag, ob denn diese Interventionen auch helfen. Also Zusammenhanganalysen reichen ja am Ende nicht. Irgendwann muss man auch experimentell untersuchen, haben wir einen Effekt, wenn wir so eine Intervention, also so eine Smartphone-gesteuerte kleine Handlungsempfehlung durchführen, fühlen wir uns dann besser oder schlechter. Insbesondere geht es da in dem Projekt um Menschen mit Depressionen. Und im Arbeitspaket 2 am Ende soll natürlich auch irgendwas dann hängen bleiben für die Praxis. Die Idee ist, dass man dann Apps, also Anwendungen auf dem Smartphone entwickeln kann und öffentlich macht, die dann helfen in der Therapie und im Alltag. Das sind sogenannte DIGAs, digitale Gesundheitsanwendungen, und das sind Anwendungen, Apps auf dem Smartphone, die evidenzbasiert sind, die können verschrieben werden und da sehen Sie auf der Website vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte auch eine Übersicht von verschiedenen DIGAs. Da wollen wir natürlich hin, dass wir nicht nur irgendwelche Apps, wie sie jeder kennt aus den App-Stores, benutzen, die irgendwie helfen und so. Nee, wir wollen wissenschaftlich basierte Anwendungen entschaffen, die ganz individuell einsetzbar sind, um zu helfen. Jetzt gucke ich gerade mal auf die Zeit. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen früher fertig, habe auch ein bisschen früher angefangen. Das war es nämlich schon mit meinem Vortrag. Wenn Sie Fragen haben, das war jetzt ja nur ein kurzer, kleiner Einblick, wenn Sie Fragen und Interesse haben, kommen Sie gerne auf mich und auf meinen Kollegen Konstantin zurück. Wir befinden uns hinten an unserem Stand. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch an mein Team, auch an Markus Reichert, für den ich heute einspringen konnte. Hier sehen wir uns alle, vielen Dank für Ihr Interesse.